Hallo ihr Mäuse und willkommen zu einer neuen Folge Mauscast. Wir sind Nina
und Helmi
und wir lieben Filme
und Serien.
Heute haben wir auch
beides dabei.
Vier verschiedene Sachen, aber mit viel Meinung, glaube ich.
Ja.
Wollen wir direkt reingehen oder sollen wir erstmal nochmal einen kleinen Überblick geben? Wir haben zwei Kinofilme geschaut, einmal Mother Mary. Dann noch Verflucht nochmal, beziehungsweise I Swear, wie der im Original heißt. Und dann haben wir nochmal abschließende Meinung zu der dritten und letzten Staffel Euphoria. Wurde ja jetzt gesagt, dass es auch wirklich die letzte ist. Mhm. Da war ja Sorge, dass es noch eine vierte geben wird. Und dann einmal zu Half-Man, auch bei HBO Max.
Die jetzt auch die erste Staffel zu Ende veröffentlicht hat.
Naja, das ist ja nur eine. Ist ja eine Miniserie.
Ich hatte gedacht, dass sie vielleicht sogar, weiß ich nicht, noch mal Input geben. Aber nein, makes sense. Ja, das makes sense, ja. Ja.
Ja.
Hm. Hm.
Gehen wir doch direkt mal rein. Fangen wir mit Mother Mary.
Let's do it.
An. Also, am Abend vor ihrer Comeback-Performance reist der verzweifelte Popstar Mary, beziehungsweise eben Mother Mary, gespielt von Anne Hathaway, zu ihrer ehemaligen besten Freundin und Kostümdesignerin Sam. Die wird gespielt von Michaela Cole. Ja, dieses hochemotionale Aufeinandertreffen öffnet dann alte Wunden, wortwörtlich.
Literally.
Und ja, lässt die beiden ihre Beziehung nochmal durchleben. Ja, und das Ganze ist halt eine Ghost Story, also eine Geistergeschichte.
Mhm.
Und ja, es gibt auch von dem Regisseur David Lowery einen Film, der heißt A Ghost Story. Und das ist jetzt halt auch wieder eine Ghost Story. Ich habe den nicht gesehen, aber ja, das ist ein Theme bei ihm. Sonst noch im Cast haben wir Sean Clifford, Hunter Schafer und Kaya Gerber.
Mhm.
Und was ich da nämlich sehr spannend fand, ist ja eben Popstar.
Ja.
Und es gibt halt Musik in dem Film.
Ja.
Also halt Pop-Songs. Mhm. Nicht nur jetzt ein Score, sondern richtige Pop-Songs. Und die wurden geschrieben von Jack Antonoff, der ja für Lord Taylor Swift Everyone and Their Mother Lieder produziert hat und geschrieben hat. Charlie XCX und FKA Twigs, die auch ja eine kleine Rolle in dem Film hat.
Mhm.
Und der Score wiederum ist von Daniel Hart, der auch, da könnt ihr euch schon mal noch drauf freuen in der nächsten Folge, den Score und die Lieder für The Vampire Lister, die dritte Staffel von Interview with the Vampire, geschrieben hat. Genau.
Mhm.
Mhm. Okay.
Okay, Foreshadowing hier.
Ja, genau. Was ich nämlich sagen wollte eigentlich zu dieser ganzen Ghost-Story-Sache, man muss sich auf diesen Film einlassen und auf dieses Geisterelement einlassen, sonst funktioniert der nicht.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Und da hatte ich dann so ein bisschen das Problem. Also ich finde schon, dass ich mich da recht gut drauf eingelassen habe. Aber manchmal, es ist halt ein schmaler Grat zwischen Camp und Cringe.
Mhm, ja, ja.
Und teilweise war der halt Camp und ich war so nice. Exactly that, nice. Ne? Eight. Aber dann an anderen Stellen ist es dann halt so rübergekippt zu Cringe. Und dann war ich so, nope. Das hat mich dann so rausgerissen und dann saß ich halt da und ich habe vor mich hingelacht.
Mhm.
Und dann ist es halt so schwer, sich da irgendwie wieder so, sich selbst wieder einzufangen und in diese Geschichte zu tun, weil man möchte das ja schon. Also wenn ich mir einen Film angucke, möchte ich mich drauf einlassen oder dem eine Chance geben. Und ich habe es immer wieder versucht und dann ist immer wieder dieser Grat halt so ein bisschen, so ganz leicht wieder verrutscht.
Mhm. Verstehe ich. Ich hatte das vor allem, muss ich sagen, bei vielen von den Musiksequenzen, also wenn dann so Konzertsequenzen gezeigt wurden. Und das Lip-Syncing war für mich halt viel zu offensichtlich. Also man kann das besser machen.
Mhm.
So, kein Front an Anne Hathaway. Aber ja, die Vocals waren zu clean und die Bewegungen vom Mikrofon mit ihrem Mund und so weiter, das hat nicht 100% gepasst. Und man sieht das halt sehr schnell, wenn es nicht passt. das hat mich dann eben so ein bisschen rausgerissen. Ich fand auch ein paar Szenen dann auch, ja, in Richtung Cringe würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Ich fand an sich aber, wie der Film aufgebaut war, fand ich den an Stellen schon so ein bisschen, naja, nicht unbedingt so hypnotisierend, aber schon so sehr einnehmend, weil, also wie gesagt, die haben dann eben dieses Aufeinandertreffen und dann hat man erstmal sehr, also sehr, sehr, sehr dialoglastige oder eine sehr, sehr lange dialoglastige Szene, wo die dann in so einem, naja, so
So
einem
ein Bahn.
Barn irgendwie sind, also alles sehr
So eine
rustikal.
Scheune.
Ja, Scheune ist das
Scheune.
Wort.
Ja,
So,
guck mal, kann ich mal Deutsch.
so sehr stripped back, nichts Besonderes, alles auch relativ dunkel. Und dann stehen halt wirklich so die Performances von Anne Hathaway und Michaela Cole im Zentrum. Und die fand ich halt sehr stark, wenn auch der Dialog zum Teil wieder nicht dann so überzeugend war.
Ja.
Fand ich an sich die Dynamik zwischen diesen beiden Charakteren und mit diesem Mysterium für das Publikum irgendwie, was ist zwischen den beiden vorgefallen, dass die so dann zerstritten oder auseinandergelebt waren oder wie auch immer halt so, dass sie jetzt eben keinen Kontakt mehr hatten und die Sam so ist, so was willst du hier?
Ja.
Und ja.
Ja, das hatte ich auch so ähnlich, würde ich sagen. Was mich so beeindruckt hat, ist, dass wirklich eine sehr, sehr, sehr lange Sequenz in dieser Scheune ohne Musik war.
Ja.
Und das fand ich krass,
Ja.
weil es das besser gemacht
Ich
hat.
glaube, man kann das ruhig sagen, was sie da macht, nicht?
Welche Szene meinst du jetzt? Aber es ist ja, also es ist ja eine ewig lange Szene, in der kann nicht nur beim Tanz.
Ach so, ja.
Das meine ich nicht. Also ja, es gibt eine Szene, da tanzt sie, so was sie auf der Bühne für dieses große Event dann aufführen möchte.
Ja.
Aber es ist nicht nur dieser Tanz, es ist auch schon der ganze Teil
Okay.
vorher, die Konversation, wo keine Musik im Hintergrund läuft. Und mir ist es halt da schon aufgefallen, weil es das stärker gemacht hat.
Ja.
Vor allen Dingen, weil die Konversation eigentlich nur aus so Metapher nach Metapher nach Metapher nach Metapher war.
Ja.
Für mich manchmal ein bisschen schwierig, mich da zu konzentrieren. Und ich war so, okay, what's happening?
Ja.
Und selbst wenn ich den Inhalt aber nicht mehr richtig aufnehmen konnte, hatte mich das auch so ein bisschen hypnotisiert. Vor allen Dingen, weil diese Musik halt nicht lief. Und einfach so, das war halt so ein bisschen homoerotisch, sapphic, energy,
Ja.
Breakup-Vibes. Und man hat es halt nicht richtig aufgeklärt bekommen. Also es wurde dann thematisiert, was irgendwie vorgefallen ist, aber welche Basis die Beziehung damals hatte, das wurde nicht
Ja.
richtig erörtert. Und das schwingt halt so die ganze Zeit so ein bisschen mit, was so eine Spannung und so eine ganz bestimmte Energy irgendwie mit reinbringt. Und das fand ich so treibend in
Ja,
diesem Film.
das verstehe ich. Also gehe ich auch mit, weil eben diese Frage so, war das jemals eine romantische Beziehung oder nicht? Wenn man dann eben mit denen gemeinsam deren Beziehung halt nochmal so durchgeht, das finde ich, ist sehr, sehr cool inszeniert. Also so das Set-Design und wie dann eben auch mit Musik und Sounddesign gearbeitet wird und so weiter und mit Licht, das fand ich schon ganz cool gemacht. Da gibt es auch wieder welche, die sind besser als andere. Aber da ist halt die ganze Zeit dann so irgendwie diese Spannung mit drin und so viele Fragezeichen, die dann irgendwie vorher diese Konversation aufgeworfen hat. Und man dann die ganze Zeit so wartet, so kommt jetzt endlich mal irgendwie eine Info, dass man das
Ja,
versteht.
und man wird immer so ein bisschen hingehalten, so immer ein Stück weiter, nicht mal in einer Linie irgendwie, sondern es ist jedes Mal so, ah, okay, nochmal, okay, nochmal warten. So, deswegen, also es gab viele so Komponente, die ich eigentlich ganz nice fand und die, eigentlich mag ich so Gothic-Vibe-Sachen. Und das war halt das Ding, again, so schmaler Grat. Es gab viele einzelne Punkte, die ich halt dann gut fand, wo ich auch die Execution gut fand und dann in anderen Momenten dann wiederum halt auch nicht, was mich dann total rausgebracht hat. Ja.
Ja, ich fand halt einfach, also jetzt unabhängig von der Umsetzung an sich, fand ich aber die Message, wenn man das so sagen kann, halt was dieser Geist, der da eben eine Rolle spielt, bedeutet und wie das so symbolbildlich steht für eben ja so ein Groll auf eine Art, den man hegen kann gegenüber Personen und wie sich das in einem verfestigt und wie man den halt dann irgendwie lösen kann oder halt auch nicht und wie das dann eben am Ende so ja dann abgerundet wird, fand ich metaphorisch irgendwie schön. Es war halt drüber so und ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu weit drüber. Aber an sich fand ich, war das eine schöne Message auf eine Art.
Ja, das schon.
So,
Das schon.
ja. Und was ich noch witzig fand, random zum Kostümdesign. Erstmal das Kleid, was von der Sam dann am Ende designt wurde, war mit Abstand das schönste Kleid auch in diesem ganzen Film. Und als das dann da gezeigt wurde oder angedeutet wurde, war ich so, das sieht aus wie ein Iris van Herpen-Kleid.
Was?
Und dann in den Credits stand das Final Dress, whatever, Iris van Herpen. Und ich war so,
Damn,
period.
girl.
Ja.
Damn.
Und es ist unfassbar
Es
schön.
ist wirklich schön.
Ja.
Ja. Zu der Musik nochmal. Zu den Auftritten. Also die haben mich auch rausgebracht. Und es war abgesehen vom schlechten Lip-Sync und sowas, aber auch so von der ganzen Choreografie, war dann irgendwie zu wenig. Also was an Filmkomponenten dann so krass war, wo ich gesagt habe, das ist cringe, hat es irgendwie auf der Bühne dann gefehlt für diese P Persona, Mother Mary mit dem Heiligenschein, ne? Dafür war sie dann irgendwie zu statisch, zu wenig halt eben dieses nochmal, dieses Verkörpern.
Ich fand's zu clean.
Ja, zu clean. Und für mich hat sich so irgendwie erzwungen angefühlt, so irgendwas erreichen zu wollen oder so einen ähnlichen Vibe zu erzielen wie Lady Gaga, hatte ich das Gefühl, weil das war meine erste Assoziation, aber halt total verfehlt.
Ja, halt nicht authentisch.
Eben.
Ja. Und was ich nämlich auch noch heute gesehen hatte, war von Madonna, den Ausschnitt irgendwie von dem neuen Lied, wo auch Benedict Cumberbatch und Kate Moss und everyone and their mother in diesem Musikvideo ist. Und da musste ich weirdly halt dann direkt nochmal an Mother Mary irgendwie denken, weil es vom Sound mich auch so ein bisschen dran erinnert hat. Und also jetzt gar nicht mehr zwingend, also Madonna finde ich authentischer als Mother Mary so, aber so auch da so der Versuch in diese Richtung zu gehen, also von Mother Mary so zu sein wie Madonna in diesem Fall, aber halt auch da ja gescheitert. Ich habe mir das dieses Album oder die EP dann auch nochmal angehört danach. Also Burial finde ich irgendwie ist ein bisschen ein Banger, aber eigentlich halt auch nicht. Und die anderen haben mich jetzt auch alle nicht so abgeholt.
Nee, ich bin da rausgegangen und also ich habe jetzt schon keine Ahnung mehr, was für eine Musik das war.
Ja.
Also ich weiß, was es mich halt fühlen oder halt eben nicht fühlen lassen hat.
Ja.
Aber ich kann mich nicht richtig dran erinnern und ich meine, das ist ja ziemlich bezeichnend.
Ja. Was hast du dem gegeben?
2,5. Also
Was
so,
habe ich wohl
oh, du
gegeben?
hast an einem Stein wahrscheinlich mehr gegeben
Ja,
als ich.
korrekt.
Oh, Überraschung. Abgesehen davon, dass es typisch ist bei uns, finde ich halt eben, dass er einfach so, er war nicht schlecht, er war aber auch nicht gut. So für mich ist es einfach wirklich clean in der Mitte gelandet, weil es eben, wie gesagt, Mitte, schmaler Grat, there we are again.
Ich habe mich schon, ich war, habe mich gut unterhalten gefühlt, hatte dann aber halt eben meine Probleme mit so diesen einzelnen Aspekten und deswegen bin ich da irgendwie bei 3 Sternen rausgekommen, weil ich war so, nee, ich hatte schon irgendwie Spaß, den zu gucken. Ich fand schon ein paar Sachen auch echt cool. Aber ja. Könnt ihr jetzt im Kino euch
Nochmal
anschauen.
reinziehen. Es ist popkulturell trotzdem relevant, muss man
Korrekt.
dazu sagen. Weiter
Weiter
geht's mit
geht's.
einem ganz anderen Kinofilm. Und zwar mit I Swear, auf Deutsch heißt der Verflucht nochmal. Ein Film von Kirk Jones. Es ist inspiriert von dem Leben von John Davidson, einem Mann, der Tourette hat. Und im Cast sind Robert Aramayo, Maxine Peak und Peter Mullen. Mhm. Worum geht's überhaupt? Also es geht um den Schotten John, auf dem halt eben dieser Film basiert auch. Und er wird in den 80er Jahren so mit 15 ungefähr mit Tourette diagnostiziert oder dann kommt das halt so auf. Und zu der Zeit gab es einfach noch nicht wirklich gute Aufklärung, was das überhaupt bedeutet. Und deswegen, ja, stößt er auf ganz, ganz viele Hürden in seiner Schulzeit mit anderen MitschülerInnen und auch in seinem weiteren Teenage-Leben und auch als junger Erwachsener, weil es halt eben keine Sensibilisierung dafür gibt, für die Ticks, für die ja, verbalen Ticks, aber auch die körperlichen, physischen, die dann ja auch sehr ausfallend sein können. Und das von anderen halt immer als wirkliche Beleidigung, aktive Beleidigung gesehen wird und es halt schwere Folgen hat, weil er ausgegrenzt wird. Es gibt viel Spott oder er wird dafür bestraft, eben weil man nicht weiß, was dahinter steckt. Und man begleitet ihn so ein bisschen durch sein Leben und dann geht es halt viel darum, wie er so eine gefundene Familie findet, die ihn dann wirklich dabei unterstützt. Ja, diese Hürden zu überwinden oder zumindest zu lernen, damit umzugehen, sich gesehen zu fühlen, aber auch dann eben seine Erfahrungen zu nutzen, um anderen Menschen mit Tourette zu helfen.
Und so Akzeptanz auch.
Ganz genau. Ja. Und es ist halt auch so im echten Leben passiert, dass er halt viel dafür geleistet hat, Tourette sichtbar zu machen oder vor allen Dingen zu verstehen. Und gerade da ist wieder was Interessantes ja passiert bei den BAFTAs. Mhm. Es gab so eine kleine Kontroverse. Es war schon eine sehr große Kontroverse. Also es gab eine sehr große Kontroverse. Unter anderem war nämlich Michael B. Jordan gerade dabei, einen Preis
Roy Lindo.
Ja. Ja, zu präsenten. Und John Davidson war halt auch anwesend bei dieser Preisverleihung und er hat nun mal Ticks, die er auch nicht unterdrücken kann. Das ist schließlich Tourette. Und es gab auch die Vorwarnung, dass eben seine Ticks halt auch verbal beleidigend oder rassistisch sein können. Das hat ja nichts mit dem eigenen Gedankengut dann zu tun. Aber es kam dann eben dazu, dass ein Racial Slur,
das ist ein Wort,
in diesem Tick war. Und dann gab es halt eine super große Kontroverse, weil einerseits BBC und die BAFTAs nicht wirklich gut damit umgegangen sind, das gelassen haben. Es ganz, ganz viel Hass im Netz gab, eben als Angriff auf ja, ne, diese rassistische Aussage, die aber nun mal auf einem Tick basierte. Und was aber meiner Meinung nach wieder zeigt, warum der Film selbst so wichtig ist. Weil in diesem Film geht es ja auch darum, dass Leute nicht wissen, was dahinter steckt, dass es keine Entscheidung ist. Und genau das wurde wieder gespiegelt. Und ja, da schließt sich wieder der Kreis.
Ja.
Und das fand ich irgendwie so
krass. Und also nur um das nochmal zu spezifizieren, also das ist passiert und die BAFTAs werden halt aufgezeichnet und dann mit zwei Stunden Verzögerung ausgestrahlt. Also die BBC hatte 2 Stunden, ab dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, hatte die BBC 2 Stunden Zeit, um das halt rauszuschneiden, rauszublieben, irgendwas damit zu machen, aber es halt nicht einfach so ausstrahlen zu lassen, weil Michael B. John und Darren Lindo sind auch auf der Bühne. Die haben das natürlich gehört und haben das irgendwie wahrgenommen und waren halt kurz verdutzt. Aber die haben dann halt einfach weitergemacht. Also da ist dann nichts aktiv sonst weiter mit passiert in dem Moment. Also man hätte das einfach sehr gut rausschneiden können. Und jetzt haben sie es auch im Nachhinein gemacht. Mhm. Aber erst nachdem halt da sehr viel Backlash kam.
Ja, nicht nur Backlash, sondern wirklich Hass gegen John.
Ja. Na, oder na, also Backlash ja gegen die BBC, aber das auch, dass sie es nicht rausgeschnitten haben, das meinte ich jetzt.
Ja.
Ja.
Aber gut, ja. Also es ist ja weniger schlimm, dass BBC Backlash kriegt, als die Folgen, die es halt für John hatte.
Ja.
So.
Ja.
So, dass Backlash überhaupt die Motivation ist, das rauszuscheinen, so, das ist halt lächerlich.
Ja.
So. Ja. Schließt den Kreis, wieso der Film wichtig ist.
Ja. Du meintest aber eben so, ja, wir begleiten John dann so ein bisschen bei seinem Leben und ich finde, das trifft es dann auch schon ganz gut, wo mein Problem mit diesem Film ist. Also ich fand den gut, ich habe auch geweint, ich habe auch gelacht, mich dann schlecht gefühlt, dass ich gelacht habe, dann nicht wieder gelacht, all sowas. Aber ich weiß nicht, wer John ist über sein Tourette drüber hinaus oder hinweg. Also es geht. Also natürlich ist das auch ein sehr prägender und so allumfassender Bestandteil von ihm, der ihn in allen seinen Lebenssituationen begleitet und ihm diese Situation dann häufig erschwert. Aber ich bin so, das ist ja trotzdem ein Mensch mit Interessen, mit anderen Persönlichkeitszügen, die dann einfach häufig für mich nicht so rausgekommen sind, beziehungsweise da gab es dann eben viel, wo es einfach nur erzählt und nicht gezeigt wurde. Zum Beispiel möchte er natürlich irgendwie ein normales Leben führen, dafür brauchst du halt einen Job, um Geld zu verdienen. Er kommt dann an einen Job und dann wird gesagt, dass er diesen Job dann auch halt irgendwie weiterhin machen kann, weil er den ja so unfassbar gut machen würde. Und ich war
Aber wir
so,
sehen es nicht.
macht er das? Ich war so, ich habe den nicht einmal alleine bei der Arbeit dann da irgendwie seine Routine machen sehen oder sowas. Oder da irgendwie Verantwortung übernehmend oder so. Und da ist so, okay,
Ja, was stattgefunden hat, ist, dass eigentlich alle Charaktere drumherum ziemlich gut gezeigt wurden.
Ja.
So, Dottie, die quasi neue Mutter von ihm,
Ja,
die
so
so ihn,
Ziehmutter.
Ziehmutter, die ihn dann aufgenommen hat und ihn so akzeptiert, wie er ist und unterstützt und all das. Und da ist erstmal so, also so ein Scare, dass sie halt Krebs hat und sie nicht mehr lange leben wird. Und trotzdem wurde irgendwie außerhalb ihrer Krankheit noch super viel von ihrem Charakter oder gerade von halt dieser Nächstenliebe gezeigt, die sie ja offensichtlich hat, weil sie sich so um John kümmert. Aber auch so, woher das stammt und so. Also das ist, war alles mit drin, aber das fehlte dann halt irgendwie bei ihm.
Ja, und halt auch, also sehr früh gibt es eine sehr dramatische Szene mit ihm, wo er noch von dem jüngeren Schauspieler gespielt wird, der auch, muss ich sagen, überhaupt gar nicht wie der ältere Schauspieler aussieht. Also ich finde, die beiden sehen unfassbar sich nicht ähnlich.
Nee, aber ich finde, dass von der Körperhaltung,
Das
unabhängig von
ja.
den Ticks, von
Ja.
der Körperhaltung, das so krass ähnlich war, dass ich doch sage, dass das ein gutes Casting war.
Vom Schauspiel her ja, von den Äußerlichkeiten her, also vom rein das Ästhetische, sage ich jetzt mal,
Ja, aber mit
fand
der
ich's.
Zeit, die dazwischen liegt, also da finde ich fast halt eben so Bewegungen noch prägender als Aussehen.
Ja, mich hat es trotzdem gestört.
Finde ich lustig, weil du ja eigentlich gar keine Gesichter mehr ankannst.
Ja, aber da weißt du, die sehen so unterschiedlich aus. Also die haben komplett andere Gesichtsform, Hautfarbe, alles. Anyway, gibt es da eine sehr dramatische Szene, ziemlich früh im Film, eben noch mit dem jüngeren Schauspieler. Und die wird dann auch so ein bisschen einfach, naja, und weiter geht's. Und da war ich auch irgendwie dann so sehr verwirrt, dass es auch gar nicht im Laufe von dem Film nochmal thematisiert wird, weil das ist was, was dich dein Leben lang begleitet und gerade weil es eben auch mit dem Tourette zusammenhängt oder hing dann in dem Moment, das fand ich irgendwie ja ein bisschen crazy und es zeigt, hat halt für mich auch nochmal so sehr dann gezeigt, wie sehr die ja ihn eigentlich als Person so ein bisschen übergangen sind halt und ihn da so reduziert haben halt auf das Syndrom und was er dann eben mit seinem Leben gemacht hat durch Tourette halt.
Ja, vor allen Dingen dadurch, dass er, also ich weiß nicht genau, inwiefern er da wirklich aktiv mit dabei war beim Film. Aber also, die hatten ja sehr viele Konversationen mit ihm. Also sie haben dann ja auch Footage von ihm gezeigt. Und ich meine, er war bei der Verleihung. Also er war da schon irgendwie involviert. Und dafür finde ich es dann doch irgendwie, ja, dann überraschend, dass wenig mehr ist. Aber ja, das war dann der Fokus. Es war auch Teilweise war es einfach ein bisschen drüber. Also nicht mal, wie die Ticks oder so gemacht wurden. Also die fand ich schon echt gut und das hat Robert sehr gut gemacht. Der hat auch den BAFTA, also für Best Leading Male Actor gewonnen, auch so verdient. Also ich finde, das war schon eine krasse Performance, weil er diese Ticks ziemlich, also so wie ich das einschätzen kann, ziemlich authentisch gemacht hat, ohne die aber so ins Lächerliche zu ziehen.
Ja, voll.
So die Bewegungen auch und
Es wirkte
sowas.
sehr authentisch.
Ja, und das, again, ist ein schmaler Grat
Ja.
zwischen authentisch und halt ins Lächerliche ziehen. Und ich finde, dem hat er dann ziemlich viel Raum und Respekt gegeben. Aber es war teilweise einfach so ein bisschen halt drüber, was so Schnulzigkeit anging. Also
Ja.
es war schon sehr klar, es war schon sehr schnulzig und es war sehr dann darauf getrimmt, Chosen Family und all das. Und es war auch schön, es hat gezogen. Ich habe sehr, sehr viel geheult. Also er hat dann auch genau das erreicht, was er irgendwie erreichen wollte, hat die Tränendrüse gedrückt. So war schnulzig, aber ich war so, ach, trotzdem schön.
Ja.
So, das muss ich dem einfach geben. Und unabhängig davon, ich mag halt Filme und Serien über Schotten. Ich finde, so, oder wenn man zu Half Man kommt. Nee, aber ich finde, das ist irgendwie total schön so eingebunden. Also es wirkt richtig nice, als ob man halt da ist. Ja, es wurde halt gefilmt und all das, aber ich finde, es war so, ich finde auch so ein bisschen von der Atmosphäre, von den Farben, Kameraführung, all das, ich finde, das hat so ein Gesamtpaket dann irgendwie so ergeben, was dann so, ja,
Rund war.
rund war und sich für mich authentisch schottisch anfühlt, ohne da
Ja.
jemals gewesen zu sein.
Ja, ich war auch noch nie da, deswegen
Ja.
keine Ahnung.
Nee, aber so stelle ich es mir irgendwie vor.
Ja,
Ah.
ja.
Ja.
Ja, einziger Punkt, den ich jetzt noch hätte, aber das ist halt auch mit der ganzen, was wir eben schon hatten, dass sein Charakter da irgendwie nicht so dann richtig ausgearbeitet wurde, gefühlt, ist halt dann so das Pacing, was da dann auch noch wieder mit reinkommt. Also man springt so von einem emotionalen Höhepunkt, sag ich mal, in den nächsten. Und die sind dann eben entweder sehr rührig oder sehr schockierend oder was auch immer. Dann kommt zwischendurch wieder so ein Moment, wo man dann irgendwie kurz eigentlich lachen möchte, aber sich dann denkt, so, ich sollte nicht lachen,
So
weil
ist das
das,
jetzt respektlos
ja,
oder
das ist
nicht?
nicht witzig. Ne? Also es gibt auch schon Momente, die einfach schon witzig,
Ja.
witzig sind, aber es fühlt sich trotzdem dann ein bisschen komisch an, drüber zu
Ja.
lachen, für mich zumindest. Ja, und da war das dann halt mit dem Pacing auch so ein bisschen schwierig zum Teil, weil es so war, okay, es ist irgendwie, kommen wir nicht voran, worauf arbeiten wir hier jetzt gerade
Ja.
hin?
Und das braucht ja auch gutes Screenwriting, dass es
Ja.
eben dann aber auch wieder so ein bisschen runtergeht, abflacht, damit es halt wieder einen Höhepunkt überhaupt geben kann.
Ja.
So, das ist ja so ein so hügelig.
Na, auf und ab.
Ein Auf und Ab. Und
Ja.
das war halt immer so ein bisschen ab, ab, ab. Stimmt schon. Aber trotzdem, ja. Ja, ich habe viel geheult. Das ist halt, das ist so. Hat's getroffen.
Ja, ich habe den, weil ich den halt so wichtig finde, den Film, und weil ich auch halt echt nochmal Sachen auch gelernt habe, weil ich damit einfach bisher keine Berührungspunkte so wirklich hatte, habe ich dem dann 4 Sterne gegeben, weil ich so war, gibt so einen halben Stern mehr für den Bildungsauftrag.
Ja, fair. Sie haben mir aber auch viel gegeben.
Ja,
Ja.
weil sonst hätte ich ihm nur 3,5 gegeben.
Ja. Bei mir war es halt einfach noch so ein bisschen diese Komponente, dass ich so viel gemeint habe.
Ja.
Also ich bin halt mit vielen Gefühlen da rausgegangen und das ist für mich dann so ein halber Stern auch, wo ich mir so denke, ja, okay, egal wie überspitzt, egal wie schnulzig und drüber das war, aber am Ende hat es halt mich trotzdem so gecatcht und so. Und dann bin
Ja.
ich so, ja, komm. Ja, hast du den halben Stern? Ja.
Gut. Ja, läuft aktuell im Kino, könnt ihr euch da angucken.
Bist du ready für deinen nächsten Rant?
Nein.
Let's go.
Ja, Euphoria.
Unser
Also,
Sorgenkind.
ja, also ich glaube, thematisch müssen wir euch da jetzt nicht nochmal unbedingt abholen. Es wird auch Spoiler geben. I'm sorry, wenn ihr die nicht hören wollt oder wenn ihr euch das, ne, später dann anhören wollt, dann schaltet jetzt weg ins nächste Kapitel, weil es wird Spoiler geben. Also letzte Warnung.
Dann aber erstmal Respekt, falls ihr diese Spoiler noch nicht irgendwie auf Instagram etc. Ja. pp. Mitbekommen habt, weil das ist ja auch fast unmöglich.
Ja. Wo fangen wir denn mal an? Also, ich habe einige...
Eine ganze Liste aber.
Ja, wirklich. Also, was ich ja schon von Anfang an, oder was wir ja auch von Anfang an schon gesagt haben, diese Staffel war einfach nur noch eine leere Hülle von Euphoria. Das waren alles wirklich nur noch Karikaturen von den Charakteren, so wie sie mal waren. Und ja, es gab ja dann unfassbar viel Diskurs auch online. Und dann hieß es, naja, das spielt ja auch so viele Jahre später. Natürlich sind das alles nicht mehr die gleichen und so weiter und so weiter. Aber...
Ja, dann gibt denen aber irgendwelche Charakterzüge.
Erstens das und zweitens musst du dann Veränderungen in den Charakteren ja trotzdem in der Narrative rechtfertigen und begründen. Du kannst ja nicht einfach dann eigentlich... gar nicht so blöden Charakter auf einmal dann völlig irrational handeln lassen, ohne dafür eine Begründung zu geben.
Ja.
So wie das ja zum Beispiel auch bei Nate dann vor allem der Fall war. Oder auch Maddie, die eigentlich ja ein schlaues Mäuschen ist, die sich dann auf einmal verplappert.
The most calculated person in dieser ganzen Serie, in jeder Staffel, ist die, die am Ende... irgendwas mit Rus Ende zu tun hat, dafür verantwortlich ist.
Ja.
Das ist nicht logisch.
Ja. Nee.
Nee.
So, weil Alamo hatte die Vermutung, dass Ru halt eine kleine Rat ist.
Eine Rat.
Rättchen. Dann, ja, wirklich kleines Rättchen. Und dann hat sie das ja ihm gegenüber halt bestätigt. Und also, I'm sorry.
Das hätte sie halt niemals
gemacht. Und allein auch, wie das stattgefunden hat, dass halt Ru das Lexi erzählt hat und Lexi dann auf einmal auch so total kalt gegenüber Ru irgendwie war.
Ja.
Und wo ich auch so, wo kommt dieser Charakter-Shift auf einmal her? Weil eigentlich mochten die sich ja. Und die hatten ja dann auch eigentlich die Connection über Fez.
Ja.
So, weil Ru mit Fess war und dann war Lexi mit Fess und dann hätten sie darüber ja eigentlich noch mal mehr bonden können.
Und eigentlich haben sie ja, wenn man sich gefühlt so einmal Screentime sich anschaut und geteilte Screentime, haben die beiden ja also am meisten Zeit miteinander verbracht. Abgesehen natürlich von Cassie und Maddie, aber ich meine, Ru hat von dieser Freundesgruppe hat sie am meisten sie gesehen. So, die haben dann am meisten Zeit miteinander verbracht.
Ja.
So. Natürlich war sie überall anders und so, aber von ihrer Freundesgruppe OG-Freundesgruppe. Und gerade dann ist es halt auch wieder irgendwie so irrational. Also das Verhältnis stimmt einfach vorne und hinten nicht.
Ja, nee.
Und allgemein, das ist das Problem mit dieser ganzen Staffel. Das stimmt einfach vorne und hinten nicht, die Aufteilung. Welche Charaktere wie viel Screentime bekommen haben, wer mit wem. Wer auf einmal Zentrum der Staffel war. Es hat keinen Sinn ergeben.
Nee, wirklich nicht.
Und halt auch nicht mal begründet dann, weil es ja auch nirgendwo hingeführt hat.
Ja. Und also deswegen, ich fand auch, und jetzt nochmal wirklich allerletzte Spoilerwarnung für das Ende, ich finde das Ende, so wie das dann gemacht war mit Ali und dass er dann dazu dieser Farm oder Haus da, was auch immer fährt. Das wirkte so, wie als wäre das seine Serie gewesen und das wäre jetzt das Ende seiner Serie, seiner Storyline. Aber er war ja nicht mal ein Main Character.
Nein.
Also der hat ja, der ab welcher Folge war der überhaupt erst präsent zu sehen?
4 oder 5 oder so.
Ja. Und womit ich auch an sich nicht gerechnet hätte, weil es gab ja diese Sonderfolge während Covid von Ali mit Ru in dem Diner.
Mhm.
Und da dachte ich, dass der dann jetzt in der Staffel auch halt eine größere Rolle spielen wird. So. Aber dann...
Doch nicht.
Ja, dann hatte er auf einmal diese Folge, wo der Fokus auf ihm lag und man irgendwie nochmal ein bisschen mehr zu seiner Backstory erfahren hat. Und dann verlässt er dieses Programm, in dem er ist, weil er zu viele Kids... sterben sehen hat und es einfach nicht mehr packt und dann hört es aber da auf. Also da, wo ist die Systemkritik in der Serie?
Ja.
Weil wenn du dieses Fass aufmachst und sagst, Leute sind abhängig, Leute werden nicht genug unterstützt, Leute werden einfach so auf sich allein gestellt gelassen, dann hast du...
Vor allem Jugendliche.
Ja, dann hast du eine Person, die sich da so für einsetzt und dann sagt die auch noch so, nee, mir reicht es jetzt. Aber ohne, dass da dann noch mal irgendwas weiter mit passiert.
Das ist halt nur aufgeben und nicht irgendwie nochmal richtig dieses Problem dann beleuchten, sondern es ist auch so ein unter den Teppich kehren.
So. Und weißt du, was jetzt auch noch hinzukommt? In Folge 7 gab es eine Szene, die geschnitten wurde. Gecuttet
wurde, ja.
In der man herausgefunden hätte, dass Bishop der Bruder ist von einem von Alice früheren verstorbenen Sponsee-Leuten.
Und das hätte das ganze Finale einfach mal besser noch eingeordnet, warum er so handelt, wie er handelt.
Ja, und warum dann halt auch dieses, also, ja, wie dieses ganze Standoff und das Ali.
Ja,
dann,
ja, eben, also, ganz genau. Also am Ende, diese wirklich sehr wichtige Handlung von ihm, das halt so zu stoppen, dass Animal das halt nicht machen kann.
Ja, und halt auch, weshalb Bishop so handelt, wie er dann handelt. Ja, eben,
genau deswegen. Also so.
Ja, das halt.
So, das wird halt nicht klar. Man ist so, Maddie,
Ja.
So, aber ich finde auch trotzdem dieses Ganze, dass Ali dahin geht mit der abgesägten Schrotflinte, was ja sowas von erstmal illegal ist. Ja, obviously ist das illegal, aber ich...
At this point,
ja, aber ich bin immer nur so... Jedes Mal, wenn ich das irgendwo in irgendeiner Serie oder in einem Film sehe, bin ich so, das ist illegal. Aber ich war so, das war auch irgendwie so out of character. Ja. Also ich kann verstehen und es ergibt schon Sinn, dass er super viel Wut und Frustration und Schmerz halt aufbrodelt. Vor allen Dingen, wenn dann die Person, die ja wirklich dann nochmal auch ein wichtiger Teil seines Lebens in dieser Unterstützung, in all dem geworden ist, dass er Rue dann verliert, dass das ein krasser Hit ist, ja, ergibt Sinn.
Ja.
Aber dass er die dann irgendwie avenge, das ergibt für mich dann irgendwie, und dann auch noch irgendwie mit dem, so auf sein eigenes Leben oder Tod irgendwie so darauf so ein bisschen spielt, so Hauptsache er, ne, keine Ahnung, lässt Alamo darunter leiden, egal ob er jetzt stirbt oder nicht, und halt gerade auf diese Art und Weise, für mich hat das vorne hinten keinen Sinn ergeben. Das ist nicht, was Ali machen würde.
Nee, und das ist dann halt auch wieder so das Ganze, was war überhaupt der ganze Point dieser Serie, wenn es damit endet, dass ein Charakter, den ich sehr lieb gewonnen hatte, komplett out of character dann handelt, nicht etabliert out of character im Sinne von, boah, der hat jetzt gerade einen richtigen Break erlitten. Und das ergibt Sinn, dass er dann jetzt in diese gewaltvolle Richtung abgeht. Für mich hätte es mehr Sinn ergeben, dass er dann selbst rückfällig wird, zum Beispiel.
Rückfällig oder dann halt so frantic. Aber der wirkte sehr kalkuliert, als er da ankam. Und das war halt, ja, okay, es gibt Leute, die dann unter Stress und so dann in so einen Fokus snappen. Mhm. Aber das war auch nicht diese Art und Weise. Das war einfach nur so, ja, das ist seine Entscheidung, die er jetzt trifft, er macht das. Ja. Aber es hat auf keiner Ebene Sinn ergeben.
Ja. Und dann halt auch wieder nochmal kurz zurück zu dieser ganzen Systemkritik-Sache.
Okay. Let's bet.
Weil in den ersten beiden Staffeln, das hatte ich auch schon mal gesagt, ging es um Rue und um darum, dass ihr Vater gestorben ist, sie da diese Suchtproblematik entwickelt hat und so weiter und so weiter. Und das halt dann, also es ist ja ein total spannendes Thema, zu gucken, wie eine Teenagerin in einem Haushalt, der mittelständisch ist, würde ich sagen, damit umgeht, wie die Familie damit umgeht, was das System für Ressourcen bietet oder eben auch nicht bietet und wie dann eben halt mit dieser ganzen Fentanyl-Krise umgegangen wird und so weiter und dann aber einfach so diesen Fakt-Abstecher zu nehmen und da jetzt so ein Möchtegern-Tarantino-Film draus zu machen, ist einfach halt, das zieht das, finde ich, alles so ins Lächerliche und halt diese ganze Problematik ins Lächerliche. Und dann jetzt zu sagen, irgendwie, ja, das ist halt ein realistisches Ende, bin ich so, naja, aber ist es realistisch? Weil es ist ja nicht mal, sie ist ja nicht mal OD'd. Sie wurde ja ermordet von Alamo.
Ja.
Und das ist nicht realistisch. Eben,
also von vorne bis hinten ging es ja auch gar nicht mehr um ihre Probleme. Es ging auch gar nicht mehr darum, dass sie irgendwie, ne, süchtig ist oder sowas. Es ging einfach, es war einfach nur so eine Crime-Serie. Ja. Drogenschmuggel, Narcos, keine Ahnung. was auch immer, ich habe das nicht mal geguckt, aber so, ich hatte das Gefühl, ich gucke das gerade, weißt ja. du so? Weil ich war so, das, es geht hier jetzt nicht mehr um die Probleme der Menschen, es geht hier um keine systematischen Probleme mehr, es geht halt wirklich einfach nur um Drogenschmuggel.
Ja.
Und nicht mal, was für einen Effekt das auf die Menschen hat. Das war nur so nebensächlich.
Ja.
Oder so ein bisschen, ja, okay, von dem Schmuggel und Fentanyl, bla bla bla, ja, da sterben ja Leute. Aber was noch dahinter steckt.
Ja.
Also da war dann halt viel zu viel Licht auf den Menschen, die das halt schmuggeln, verkaufen, etc. pp. Und halt nicht auf den KonsumentInnen oder alle, die irgendwo dazwischen stehen noch.
Ja, und dann ist halt so von wegen, die Message vom Ende ist so, entweder du stirbst da dran oder du wendest dich jetzt Religion zu und oder du lebst komplett cut off von Society. Weil sonst, naja, sonst stirbst du halt. Ja, und das ist alles scheiße.
Oder wirst ermordet.
Ja, so, hä? Und dann auch, also das war der einzige Moment, der mich emotional berührt hat, war halt obviously ihre Todesszene, also wo sie dann so outgereached hat zu ihrer Mutter, man hat sie mit ihrem Vater nochmal gesehen. Da war ich so ein bisschen so, oh mein Gott, die ersten beiden Staffeln sind irgendwie da drin in dieser kleinen Szene. Aber ich fand das auch wieder so unfassbar respektlos, fest damit reinzuziehen. Ja,
da war ich so sauer. Ich war so, egal, also als es so anfing, war ich so, egal, ob das jetzt das ist, was ich gerade vermute, was passiert, oder ob das jetzt wirklich passiert.
Ja.
Das hat mich so wütend gemacht.
Ja, das hat mich auch richtig wütend gemacht. Also, weil ich kann mich auch nicht an irgendeine In Memoriam oder so in Gedenken an oder so Card erinnern, außer halt für Eric Dane.
Mhm.
Ich habe gefühlt, war da keine für Angus Cloud. Das kann jetzt Falschinformation sein, aber ich habe keine wahrgenommen.
Und nur, weil du ihn nicht gezeigt hast, heißt es nicht, dass das nicht nötig wäre.
Die haben ihn ja sogar gezeigt. Die haben ja dieses scheiß Flashback-Szene genommen, wo die da sich im Arm liegend auf dem Feld standen, wo ich auch so war, oh mein Gott, das ist so unnötig und ich finde es so unfassbar respektlos.
Ja, und das war ja schon irgendwie in der ersten und zweiten Folge so, wo wir uns drüber aufgeregt haben und keine Ahnung, also ich verstehe es halt auch einfach nicht.
Ja.
So, abgesehen davon, dass mich das wütend macht, bin ich aber halt so, okay, weil ich halt nicht mehr weiß, was ich dazu sagen soll, weil es vorne und hinten keinen Sinn ergibt und ich auch einfach nicht verstehe, wie Sam da irgendwie seinen Film abziehen konnte auf diese Art und Weise. Einfach wirklich, einfach von vorne bis hinten auch nur Misogynie als Kunstform, als Film irgendwie zu plakatieren und sagen, ja, nee, das ist ja legitim, das ist, it's an art form. Nee, Bro.
Ja.
Du bist einfach nur ein fucking Frauenfeind. Du hast Frauen. Ja. Amen, so.
Ja.
Sag's doch einfach. Also
ich meine, die ganze Idee und die ganze Geschichte und Ästhetik.
Geklaut von einer Frau.
Ist ja von Petra Collins geklaut.
Ja.
Also, nein, nicht die ganze Idee, aber die ganze Ästhetik drumherum. Die Ästhetik, drumherum,
ganz genau.
So. Ja, und dann noch, da sprechen wir jetzt aber gar nicht weiter drüber, weil ich glaube, da kann man einfach gar nichts weiter zu sagen. Bishop war written als ein autistic Character.
Das ist dann wirklich die schlechteste.
Also Repräsentation. Das ist halt das Ding. An sich ist es ja nicht schlechte Repräsentation in dem Sinne, sondern ich bin nur so, warum schreibst du den autistic, aber ist. Also, es ist dann gar nicht so auffällig. Also, dann, warum ist er dann autistic, wenn es. Also, wozu?
Ja, es hat halt. In diesem ganzen Kontext war es halt keine gute Repräsentation.
Ja.
War also, es nicht. Aber das war auch so oder so mit so vielen Charakteren, die jetzt einfach nur in dieser Staffel dann neu auch introduced wurden, aber halt ohne genug Informationen und die man hätte aber auch einfach sein lassen können, weil sie jetzt nicht unbedingt irgendwie fördernd für das Storytelling waren, abgesehen jetzt vom Bishop, gab es ja genügend. Und dann bin ich so, warum gibt es so und so viele neue Leute, wenn du mir nichts über die erzählst, dann lass es doch komplett.
Ich lese jetzt nur einmal kurz vor, was der Schauspieler von Bishop dazu gesagt hat und dann ist das unser Schlusswort.
Okay.
Daryl Britt Gibson heißt er. Und also Common Domingo hatte da auch schon noch was zu gesagt. Und dann hat er da dann eben in dem Zuge nochmal was zugesagt. Und zwar, I don't think black people get to play that enough. I don't like the way that people who are on the spectrum are spoken about. There are a lot of people in my life and my family who are on the spectrum, and they are the most beautiful, deep, soulful people. I thought, if I get to do this and play him like that, I want to be able to do it justice and make it thoughtful and layered. That was something I inherently thought about. I wanted to give it that care. Ja.
Maus.
Ja, sehr mausig, aber da ist halt aber wieder Sam Levinson, halt wieder ist kein gut genuger Schreiber, Deutsch,
ja.
Um das dann entsprechend da reinzubasteln.
Das ist mein Problem damit, ist nicht, wie das gespielt ja. wurde, sondern wie das eingebettet wurde.
Ja.
So. Ja, warte, hier meine erste Notiz. What the fuck was that?
Ja.
Amen.
Amen. Ja, nee, nee.
As Rue would say.
Diese ganzen half-baked biblical metaphors da drin auch, nee.
Die dann irgendwie nicht mehr so richtig, also ja, okay, Rue ist dann am Ende gestorben und ja, foreshadowing, bla bla bla, aber halt dann trotzdem nicht mal gut genug nochmal irgendwie aufgearbeitet, was irgendwie mit den Metaphern und so.
Ist es wirklich foreshadowing, wenn es quasi einfach eins zu eins das vorhersagt?
Ja, nee, auch nicht foreshadowing. Das ist das Spoilern, basically. Ja. Die haben uns einfach gespoilert.
Ja. Okay.
Ja. Ja,
belassen wir es jetzt auch dabei. Das, so, das war's jetzt. Wir müssen nie wieder über diese Serie sprechen.
Ja.
Toll. Halfman?
Ja. Wesentlich besser.
Ja.
Wesentlich besser. Also, wir hatten ja schon in den vergangenen Folgen über Halfman gesprochen. Die Serie ist jetzt zu Ende. Lief, läuft immer noch, obviously, könnt ihr immer noch gucken. nee, ist jetzt weg. Auf HBO Max, eine Serie von Richard Gadd, wieder einfach Gadd ausgesprochen,
ja.
Gadd, in der er auch ne, die Hauptcharaktere, Rüben, wir versuchen das immer so schottisch auszusprechen, das klappt nicht, wir hören uns irgendwie schwedisch an. We are trying. In der Hauptrolle und Jimmy Bell. Die zwei quasi Brüder oder wie Brüder aufgewachsenen Männer, Jungen, Niall und Rüben. Ja, deren Beziehung wird so ein bisschen nicht aufgearbeitet, aber gezeigt.
Nicht nur ein bisschen.
Ein bisschen. Ja, aber halt bestimmte Sachen und bestimmte andere Sachen halt eben nicht. Das finde ich ja so interessant. Yeah. Also es ist Niles Hochzeit. Rüben.
Ich glaube, du kannst einfach Rüben sagen. Das ist at this point.
At this point.
Die bessere Variante.
Ja. Taucht auf der Hochzeit von Niall auf. Und dann sieht man, dass die in eine Diskussion, in einen Konflikt geraten. Und dann gibt es immer die Throwbacks, wo dann gezeigt wird, wie sich die Beziehung entwickelt hat und wo es dann irgendwie schiefgelaufen ist. Wo sich die Charaktere in verschiedene Richtungen nochmal bewegen. Viele Eskalationen, viel Heavy Stuff.
Mhm.
Und am Ende dann auch so eingebettet, warum es halt eben überhaupt zu dieser Eskalation kommt, die bei der Hochzeit passiert. Und es ist halt alles sehr heavy Material.
Mhm.
Also auch wenn man in den ersten Folgen ist auch schon nicht so fun, also da ist auch schon was drin, aber da wird es halt noch wird nicht so dieses,
immer schwerer.
Eben, also es ist noch nicht so dieses Reasoning dahinter, sondern man sieht einfach nur irgendwie radikales Verhalten, Gedankengut und so etwas und das verfestigt sich immer weiter und man findet dann auch immer mehr raus, was überhaupt dahinter steckt, hinter diesen Verhaltensweisen und es ist keine leichte Kost.
Nee.
Aber gute Kost, weiß ich nicht, wie ich das sagen sollte. Es ist sehr gut gemacht.
Es ist sehr, sehr gut geschrieben.
Ja.
Also Richard Gadd, der hat ja auch Baby Reindeer gemacht, die wir beide nicht gesehen haben, die aber auch critically sehr acclaimed ist. Und da hat er ja auch schon mitgespielt. Mhm. Ich habe das erst gar nicht gerafft, dass er das auch hier in der Serie ist, weil der halt, was stand da? Ich glaube, ich will jetzt nicht lügen.
Nur der hat richtig
50
viel.
Oder 100 Pounds of Muscle gegained.
Ja, krasser Typ.
Ja, wirklich krasser Typ. Ja.
Vor allen Dingen auch krasser Typ, muss ich dazu sagen, die Rolle, die er spielt. Also er hat für sich ja keine Rolle ausgedacht, die irgendwie super gut wegkommt oder die irgendwie ein Hero ist oder auch nicht unbedingt, nicht mal ein Anti-Hero so. Und das finde ich dann wiederum irgendwie mutig, diese Rolle dann auch selbst anzunehmen.
Ja, und halt eben, ja, das halt selbst zu schreiben und so weiter. Ja. Und ja, dann sich selbst in unangenehme Situationen zu schreiben, quasi.
Die nicht nur unangenehm sind.
Ja,
aber halt schwierig.
Ja. Ja, also was ich, glaube ich, am meisten an dieser Serie mochte, war ja quasi das Character Development oder eben diese Entwicklung, die die Charaktere durchmachen über die Jahre, dann so auf die Art, wie es uns eben präsentiert wird, halt zu erfahren oder mitzubekommen und so über diese Aspekte von den Charakteren zu lernen. Und es geht auch viel um das Opferdasein, Opfer von Gewalt, von Spott, von Diskriminierung und so weiter. Und wie sich das auch von Folge zu Folge, aber dann halt eben auch im gesamten Arc dieser Serie halt verändert. Und also, weil es ist halt so, dass Niall das offensichtlichere Opfer ist, auf eine Art. Also, wenn man das erstmal anfängt zu gucken, ist man so, oh Gott, der Arme, der ist auch, oder der vermutet, dass er schwul ist, ist da irgendwie noch so in der Findungsphase, versucht da irgendwie mit klarzukommen, wird dafür, ja, gemobbt und so weiter. Und dann hast du eben Ruben, der ja da irgendwie so reinkommt und irgendwie erstmal dieser also als Teenager so in der Zeit so dieser krasse Macker irgendwie ist und ja irgendwie so erstmal denkt man so dann auch ihn, also Niall dann erstmal irgendwie bestimmt ja auch verspotten wird, aber dann irgendwie auch schon so ein bisschen protective ihm gegenüber ist und so. Und wie dann aber so meine Alliance, sag ich mal, die am Anfang sehr, sehr stark bei Niall lag, immer mehr geschiftet ist und nicht jetzt, dass sie komplett zu Ruben ist, das definitiv nicht, aber dass Niall sich als Charakter dann auf Basis auch dem, auf dem, was er erlebt hat, sich dann in eine Richtung entwickelt, wo man so ist, so, weiß ich jetzt nicht. Ja. Und dann halt eben auch so selbstzerstörerische Entscheidungen trifft und
ja, also es ist super ambivalent, also alle Charaktere, nicht nur die beiden, sondern noch alle anderen drumherum, die Mutter von Niall und all das. Was ich zusätzlich zu dem sehr spannend fand, ist, natürlich shiftet so ein bisschen die Empathie oder das Verständnis und diese Alliance. Es ist aber trotzdem immer dieser Punkt, dass obwohl dann irgendwie Gründe dafür genannt werden, wieso eine Person wie handelt, dass es aber nie dann so dargestellt wird von wegen, ah, okay, das rechtfertigt jetzt alles.
Nee.
Weil das passiert ja super schnell in anderen Filmen, Serien, wo das dann sofort dann so eingebettet wird. Und dann ist man so, ah ja, okay, all good. Sondern man trotzdem selbst nach Offenbarungen noch mal sieht, dass aus gewissen Gefühlen oder halt zwischenmenschlichen Beziehungen, Entscheidungen, trotzdem noch Eskalationsstufen bestehen, die trotzdem aufgrund des Traumas nicht gerechtfertigt sind, die man auch niemals irgendwie unterstützen könnte. Und dass eben dadurch nicht diese eine Person am Ende dasteht, wo man so ist, ah, okay, diese Person war irgendwie im Recht oder oh, er tut mir jetzt am meisten leid oder so.
Voll.
Und auch diese Entwicklung von wer so die Oberhand hat.
Ja.
Weil das shiftet auch über die Serie hinweg.
Aber halt ganz, ganz unterschiedlich.
Eben, also es ist eine, auf der einen Seite gibt es eben das Körperliche, die Dominanz von halt Gewalt, also körperlicher Gewalt oder zumindest des Potenzials der körperlichen Gewalt. Aber auf der anderen Seite so ein bisschen so psychische Gewalt, Manipulation, gewisse Informationen zu haben, die als Trigger zu nutzen.
Und irrationale Entscheidungen zu treffen, nur um der anderen Person Schaden hinzuzufügen.
Ganz genau. Und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, wie das irgendwie so gegenübergestellt wurde, aber nie sehr deutlich. Also es war nie der eine hier Gewalt, der andere hier Manipulation, sondern das hat sich so immer so unterschwellig mit eingefädelt und es war nie komplett vorhersehbar. Es ist am Ende doch ein Ticken anders passiert, als ich dachte.
Ja.
Und mich überraschen sehr selten Serien und Filme. Und ich war bei dieser Serie überrascht.
Ja, ja, ich auch. Und da auch noch zu so, wie sich das Trauma, was die sich gegenseitig dann auf eine Art auch zugefügt haben, dann eben verantwortlich ist für die entsprechenden Charakterentwicklungen, die sie dann wieder in dem anderen nicht gut finden. Also weil so kompliziert deren Beziehung halt ist, stehen sie sich sehr nah auf eine Art. Und da ist auch viel homoerotische Tension drin. Also auch in der allerletzten Szene, die bewusst auf eine sehr bestimmte Art und Weise inszeniert wurde. Da auch noch zum Ende, Richard Gadd hat gesagt, dass er das Ende zu einem gewissen Grad bewusst offen gelassen hat und dass er da auch keine definitive Antwort drauf geben wird, wie genau es dann dazu gekommen ist, dass es dann so endet.
Ja.
Und da ist aber auch ganz, ganz viel Symbolik drin am Ende und also auch durch also in der Serie schon immer wieder, aber gerade am Ende halt also Symbolik für deren Beziehung und deren sehr starke Beziehung zueinander und so diesen Bund, den sie zueinander hatten, der sie nie losgelassen hat. Also wir spannen hier ja wirklich, überspannen hier Dekaden von deren Beziehung, in denen sie sich zum Teil nicht gesehen haben, dann doch wieder und so weiter. Und was für einen starken Bund die halt hatten.
Und egal wie viel Hass und Wut und Verzweiflung da drin war, immer trotzdem diese Liebe da war, die sie aber trotzdem nicht bewahrt.
Ja.
Und das eben finde ich auch so spannend, weil oft halt eben diese Liebe dann so als Ausweg genutzt wird, dass sie sich wieder irgendwie vertragen, whatever. Aber das halt zeigt, wie unterschiedlich man Gefühle fühlen kann und
mit denen umgehen kann.
Umgehen kann und was das eine Gefühl bedeuten kann. Dass Liebe nicht unbedingt so allumfassend positiv ist, sondern Liebe auch manchmal sehr negativ sein kann. Und das wird hier
zerstörerisch.
Eben zerstörerisch. Es wird hier nie richtig, also hier wird nichts so richtig kategorisiert. Und das ist so spannend.
Das ist eine Serie, die ist von ihm so geschrieben mit ganz viel Vertrauen in das Publikum. Dass die da schon dann was draus machen wird. Noch einmal zu den Emmys, die ja dann anstehen. Also die Serie ist dann natürlich submitted und Jamie Bell und Mitchell Robertson, die Niall und den jungen Niall spielen, halt als Lead Actor in a Limited Series und Richard Gadd und Stuart Campbell, die Ruben und den jungen Ruben spielen in Supporting Actor in a Limited Series. Ja. Ich würde es den allen vier gönnen.
Alle stark, wirklich.
Ja.
Alle stark. Ich muss auch sagen, ich war einfach richtig überrascht, weil es war jetzt eine Serie, die auch so ein bisschen so um die Ecke gekommen ist, mit der ich nicht von Anfang an irgendwie geplant hatte, die zu gucken.
Ich hatte die auch gar nicht auf dem Schirm, bis dann die Werbung bei HBO Max kam.
So, und dann hast du die irgendwie angefangen und dann habe ich die auch angefangen und ich wusste nicht richtig, was überhaupt auf mich zukommt, weil ich habe den Trailer nie so richtig gesehen. Und es war wirklich seit langem so etwas, was ich aus dem Nichts geguckt hat und was mich dann so wirklich on my ass genockt hat, weil es so gut war.
Ja.
Heavy, richtig schwer, aber verdammt gut.
Ja. Also Empfehlung.
Große Empfehlung.
Ich habe, glaube ich, 4,5 Sterne sogar gegeben.
Ja, same.
Also ich war so zwischen 4 und 4,5 und dann war ich so, ach komm, ganz, was soll's, sind wir heute mal spendabel.
Und die Schotten wieder.
Ja, also genau, bei HBO Max könnt ihr euch angucken, alle Folgen jetzt verfügbar. Hast du eine Maus der Woche?
Meine Maus der Woche ist eine Figur, nicht die Schauspielerin, die Figur Dottie. Also die, ja, neue Ziehmutter von John in dem Film, I swear, iconic einfach. Mhm. Also egal, wie diese Figur im echten Leben wirklich war oder ist, aber in diesem Film iconic.
Mhm.
Ja.
Mausig, ja. Ich habe, ich cheate ein bisschen.
Aha.
Ich nehme die 4 von Halfman. Weil ich finde, die alle...
Das ist Cheating.
Ja, das ist Cheating, ich weiß. Aber die haben alle so eine süße Dynamik off-camera auch.
Ja.
Und in den Interviews und wie die miteinander umgehen. Und also vor allem, weil dieser Kontrast halt zu
Rue
und Niall so stark ist. Und auch gerade bei den beiden jungen Schauspielern, die ja noch so Newcomer sind. Was für eine Leistung die da halt dargeboten haben und wie die dann eben off-camera wirklich so einfach so kleine Cutie-Pies sind und ja, einfach irgendwie da Spaß am Set hatten und dann sich so irgendwie gegenseitig, also der eine, der von Niall ist halt auch bei Social Media aktiv, der von Ruben halt nicht. Und dann hat er dem halt so Memes gezeigt und hat er selbst irgendwie ein Meme gemacht von dieses Drake-Meme, wo so dieses eine mit gut und das andere schlecht. Und dann hat er so gesagt mit irgendwie Full Man und dann so bei Half-Man. Dann Half-Man, so wo Drake so, weißt du, so positiv.
Okay, das ist funny.
Ja,
und ja, so. Vor allen Dingen auch, wenn du so gerade mit dem Schauspielern offiziell jetzt, sag ich mal, beginnst, also nicht mal so, was du so an kleinen Rollen schon so hattest, aber so yeah, die Ding, dann auch noch sowas direkt zu erwischen und dann ist natürlich dieser Kontrast so krass da, yeah, es ist schon funny.
Ja.
Yeah. Ja, es sind Mäuse, checke ich. Ich hatte ja letztes Mal auch Jamie, yeah, also checke yeah schon, ja.
Ja, hihihuhuha. Ja, nächste Woche könnt ihr euch schon mal freuen, werden wir sprechen über If I'd Legs, I'd Kick You, der ja auch bei den Oscars mit dabei war. Der ist jetzt endlich bei HBO Max zu streamen. Der hat hier keinen Kino-Release bekommen, leider. HBO Max hat auch, die haben sich gedacht, wir starten jetzt in Deutschland und wir starten auch direkt richtig durch. Die haben ja echt einige Oscar-nominierte Filme jetzt von der letzten Verleihung.
Aus dem Ärmel geschüttelt.
Ja, dann haben wir uns noch angeguckt Free Guy bei Disney Plus.
Einfach random mal was dazu.
Random, ich hatte den halt mal vorher angeguckt und ich fand den einfach irgendwie witzig. Dann haben wir die neue Staffel, die zweite, The Four Seasons bei Netflix geguckt, so eine Comedy-Sitcom. Und ich habe natürlich bereits die erste Folge The Vampire Lestat, also die dritte Staffel von Interview with the Vampire. Es ist ein bisschen schwierig, das so immer zu sagen, weil es halt die dritte Staffel ist von der Serie, aber die jetzt halt anders heißt.
Ja.
Aber dazu dann in der nächsten Folge mehr. Ja.
Dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.